Wie sieht denn die beste Bildung, ich sag mal 2028, 2030 aus? Wenn man sich die Welt anschaut, welche Kompetenzen man für die Zukunft braucht, das ist neues Lernen, das ist aber auch analytisches, kritisches Denken, das ist die Nutzung dieser Technologie, natürlich auch ethische Fragen, gerade an der Schnittstelle zu KI, aber auch an allen anderen Stellen. Das sind natürlich soziale, emotionale Kompetenzen. Die lerne ich in unterschiedlichen Rollen, aber gerade so dieses Learning how to learn, analytical, critical thinking, ethische Überlegungen, lerne ich tatsächlich immer noch am besten an Hochschulen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen. Wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business und ich bin Christoph Bursek. Für viele von euch ist das Thema Hochschule vielleicht schon etwas her. Bei mir reißt das Thema immer noch mein Herz auf, weil ich mein Studium gar nicht so richtig glorreich abgeschlossen habe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sprechen gleich mit Sven Schütt von der IU Internationalen Hochschule über das unfassbare Wachstum dieses privaten Bildungskonzerns. Seit 2007, glaube ich, ist man hier um den Faktor 4 gewachsen und die IU ist inzwischen die größte deutsche Hochschule. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Ich freue mich mit Sven über sein Business, den Ausbildungsmarkt und hoffentlich auch ein bisschen über Bildungspolitik vielleicht zu sprechen. Ich glaube, Sven ist ein meinungsstarker Gast. Lieber Sven, ich freue mich, dass du hier bist. Zum Thema Bildung habe ich nämlich viele Fragen. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf, lieber Christoph.
Lass uns mal so ein bisschen von außen nach innen kommen. Wie viele Studierende gibt es eigentlich momentan so in Deutschland? Weißt du das?
Also in Deutschland ungefähr 3 Millionen, also genau 2,9. Ungefähr so 900.000 neue Anfänger, also Bachelor oder Master. Davon sind ein bisschen mehr Frauen, ungefähr 55%, ein bisschen weniger Männer. Wir sind Männer. Männer scheinen etwas dümmer zu sein. Und es gibt in Deutschland ja auch noch den Ausbildungsmarkt, anders als in anderen Ländern. Das sind dann ungefähr nochmal so 1,3 Millionen Auszubildende. Bei uns studieren jetzt ungefähr 130.000 Studierende insgesamt. Ne, das ist jetzt knapp 5%. Das ist, wenn man es mal aus einer ganzen Marktsicht betrachtet, eigentlich ein sehr zersplitterter Markt. Ne, das liegt natürlich auch daran, dass das stark staatlich Länder dominiert ist. Also wir sind ja mittlerweile also quasi mit Abstand Deutschlands größte Hochschule. Die zweitgrößte ist die Fernuni Hagen. Ne, ungefähr halb so viele Studierende wie wir. Wenn man sich überlegt, das ist schon irgendwie überraschend, ne, dass eine private Hochschule, an der ne, du Studiengebühren bezahlen musst, das möglich ist, so eine prominente Rolle zu spielen, was zumindest unserer Meinung daran liegt, dass wir eben versuchen, für Menschen, ist unsere Mission, ne, die beste personalisierte Bildung zu erzielen und ihnen eben, wir hatten kurz vorher diskutiert, ne, über deinen eigenen Lebensweg, also auch die wirklich ne,
schwierigen Fälle
erfolgreich zu machen ne, und nicht ihnen Hürden in den Weg zu legen, wo es keine Hürden gibt.
Okay, 5% Marktanteil, ne, dann würde man sagen, das ist ja ausgeglichen, wenn es 20 Hochschulen gibt. Wie viele Hochschulen gibt es in Deutschland ungefähr?
Oh, nee, es gibt ungefähr rund 400 Hochschulen. Hochschulen, also es ist sozusagen, und das findet, also Hochschulen und Universitäten, ne, wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, Universitäten gibt es auch. Der größere Teil der Studierenden studiert auch an Universitäten.
Ja.
Kann man auch viel drüber reden, ist das richtig, ist das falsch. Aber damit, also gibt es auch viele mittlere oder kleinere Hochschulen. Es gibt ungefähr 120 private Hochschulen und der Rest sind halt staatliche Hochschulen, die ja dann, also wie es jeder kennt, ne, in den mittleren oder größeren Städten angesiedelt sind.
Das ist ja schon verrückt. Also wenn du sagst 5% Marktanteil, es gibt 400 Hochschulen, müsste ja rechnerisch jeder 0,25% Marktanteil haben. Ihr seid 20 Mal erfolgreicher, doppelt so erfolgreich wie die Fernuni Hagen. Ich glaube, ihr habt so über oder um die 250 Bachelor- und Masterstudiengänge und dann nochmal 500, 600 Weiterbildungsprogramme.
Ja, wir haben auch noch weiter. Also wir bieten auch, also ne, unsere Vision ist ja, also Bildung zu demokratisieren. Wir bieten auch mittlerweile für Menschen, also die sich eben unabhängig von Studiengängen weiterbilden wollen, das auch an über, wir nennen das IU Akademie, auch für arbeitslose Menschen. Ich selber habe auch eine Historie. Ich war mal 4 Jahre, durfte ich Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit sein in dem Bereich und glauben auch, das sind natürlich Menschen, die also für die Bildung eine ganz besondere Rolle spielt. Wir haben auch, also ne, wir haben auf der einen Seite Fernstudium, wir haben auf der anderen Seite auch duales Studium und also wir nennen das Blended Studium, das ist so eine Mischform für junge Menschen und alles, was wir tun, ist immer auf, also ich sag mal, den Arbeitsmarkt ausgerichtet, sodass Menschen, die bei uns studieren, damit auch eine gute Perspektive für sich selber sehen, sich selber dann dort weiterzuentwickeln und haben in dem Rahmen auch ungefähr 15.000 Partnerunternehmen, mit denen wir da auch zusammenarbeiten und sind auch deutschlandweit unterwegs, jetzt ne, in über 30 Städten, die halt, also
ne, ja, sagen, fast 40 Städte schon, ne?
Ja, 39, knapp 40, ich. Ganz ja. Genau, ja, knapp 40 Städte, die halt Deutschland so abdecken, dass das irgendwie Sinn macht.
Das ist ja schon alles ziemlich groß und recht erfolgreich. Wie sind denn da die Anfänge? Also wie hat man denn irgendwie gesagt, lass mal eine private Hochschule machen? Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn ich eine GmbH gründe, ne?
Also ich selber mache das jetzt seit 2010. Ne? Damals war das eine also sehr kleine Hochschule, die in Bad Honnef, ich weiß nicht, wer Bad Honnef kennt, mit 1000 Studierenden. Und wir haben damals angefangen, dann eben das also Fernstudium aufzubauen, das duale Studium aufzubauen. Und hatten das Glück mit einem tollen Team und auch eben mit dieser Ausrichtung auf das, was ich vorhin meinte, was Studierende wirklich brauchen, ne, ihnen eben Bildung so leicht ist nicht der richtige Ausdruck, ne, aber also so studierendengerecht wie möglich zu gestalten, dass wir offensichtlich da auch das Interesse der Menschen gut getroffen haben. Auch unser duales Studium ist anders als das, also zumindest mal der meisten staatlichen, da ist der größte Wettbewerber die duale Hochschule Baden-Württemberg. Bei uns studierst du also innerhalb einer Woche, 2 Tage studierst du, ne, also oder zweieinhalb Tage arbeitest du, sodass das einfach gut integriert ist, das passt gut für die Unternehmen, das passt gut für die Studierenden und natürlich unser Fernstudium ist dann entsprechend um ne, die Bedürfnisse vor allen Dingen von berufstätigen Menschen drumherum gestaltet und so sind wir eben von unseren damals noch 1000 Studierenden hin zu dem, was wir heute sind, haben uns weiterentwickelt. Also war auch eine spannende Erfahrung, logischerweise für mich selber auch.
Ja, total. Früher als ich, also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich bin aus Versehen von einer Uni geflogen, bin dann von einer Fachhochschule exmatrikuliert worden, bin dann in eine Fernuni rein, bin nie hingegangen und habe demzufolge dann irgendwie auch keinen Abschluss bekommen. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Dachte ich, mit dem Geld, das ich überwiesen habe, kriege ich auch automatisch einen Abschluss, aber das scheint nicht so zu sein. Früher war so ein kleines bisschen bei Fernunis oder ja, Fernstudium immer so das war immer so ein bisschen noch eine Ausbildung zweiter Klasse. Stimmt diese Wahrnehmung? Hat die damals gestimmt und war das ein Problem, irgendwie in der Skalierung da mal gegen anzugehen?
Also interessanterweise ist es nicht mehr so bei also Arbeitgebern. Es gibt diverse Umfragen auch von uns, aber auch von anderen, die zeigen, dass Fernstudierende in Summe als leistungsfähiger wahrgenommen werden, wenn sie ihr Studium erfolgreich abschließen, weil es auch hart ist, ne, das neben dem Beruf zu tun. Also wir selber haben vor einer Weile auch, also machen das auch immer regelmäßig, ne, sozusagen eine Umfrage zu unseren eigenen Absolvierenden getan. Duales Studium gehört auch ein bisschen dazu. Duales Studium ist ja auf eine ähnliche Art und Weise anspruchsvoll. Ne. Ich muss sowohl studieren als auch arbeiten, ne, muss das sozusagen als junger Mensch unter einen Hut bringen. Und das zeigt zumindest wahrscheinlich eine der wichtigsten Eigenschaften heutzutage, ne, sozusagen Perseverance oder Grit oder ne, im Deutschen sozusagen Durchhaltevermögen. Und insofern ist sozusagen dieses Image von damals definitiv nicht mehr so. Und das andere, also das hat natürlich viel dann mit KI und den Möglichkeiten, die wir dadurch haben, zu tun. Ich kann in einer Form mittlerweile Studium personalisieren, also vor allen Dingen durch AI und wir sind ja auch Vorreiter, wie das nie möglich gewesen wäre und wie es auch in einem klassischen Studium auch nicht möglich ist, ne, weil ich ja in einer Klassenraumsituation bin. Und deswegen glaube ich, werden nicht nur im Studienbereich, das gilt ja auch in allen anderen Lernumfeldern, ne, wird es sich immer weiter in ein am Ende KI-unterstütztes Lernerlebnis entwickeln. Ja, da wird es immer Menschen geben, die auch das Bedürfnis haben, keine Ahnung, ne, sozusagen an den Campus zu kommen, weil ja auch das Studierendenleben eine Rolle spielt, wenn man jung ist. Aber die reine Lernerfahrung kann, also nach unserer Einschätzung, heute schon, aber auf jeden Fall auch in der Zukunft, also online, deutlich besser unterstützt stattfinden. Und dann ist es je nach Bedürfnis, ne, eine Frage, möchte ich auch Präsenz dazu haben oder nicht?
Ich glaube, pro Semester fallen ungefähr irgendwie etwas 2.200 Euro, ganz grob oder so, an. Das ist etwas weniger als das Zehnfache von einem normalen Studie oder ich weiß gar nicht, wie die Semestergebühren so gerade so sind.
Ja, also zum Teil gibt es ja gar keine, ist ein bisschen komplizierter. Du hast ja trotzdem Gebühren und du musst ja auch dein Leben unterfinanzieren. Ne? Das musst du ja bei uns wie bei anderen. Aber ja, ungefähr so 10-mal mehr, kann man schon sagen.
Aber trotzdem, ne, ist da ein riesengroßer Markt. Du hast schon gesagt, dass ihr teilweise helft, den Leuten die Bildung ein bisschen gerechter für ihr Leben oder ein bisschen fairer oder ein bisschen passender für ihr Leben runterzubrechen. Nur hätte ich natürlich gedacht, wenn das so einen großen Unterschied macht, also so gern Leute zu euch kommen und so gern auch mehr Geld zahlen, dann müssen doch Hochschulen auch merken, oh, die machen irgendwas vielleicht besser als wir. Diese Lücke müssen wir schließen. Was sind so die 2, 3 Hauptfeatures, die ihr besser macht, deiner Meinung nach, die man an einer Hochschule leider so nicht hinbekommt?
Also man muss immer anschauen, ne? Der Großteil des Marktes sind ja staatliche Hochschulen. Ne? Mhm. Und also als jemand, der auch mal in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet hat, man arbeitet leider in der öffentlichen Verwaltung unter anderen Rahmenbedingungen. Deswegen ist es auch viel schwerer, das zu tun. Hat auch viel mit Hochschulgovernance zu tun, was wir tun. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist diese Studierendenzentrierung, ne, in allem, was wir tun. Ne, wie können wir das so gut machen wie möglich? Natürlich nicht das Studium einfacher machen im Sinne von Leistungsniveau, aber studierendenzentrierter und angemessener mit all den technischen, aber auch sonstigen Möglichkeiten, die es gibt. Ne, wir haben zum Beispiel als erste On-Demand-Klausuren, Online-Klausuren eingeführt, also weltweit. Ne, das heißt, kannst du sagen, bei uns jederzeit kannst du sagen, ich will jetzt will mal eine Klausur schreiben, dann meldest du dich an und schreibst deine Klausur. Ne, also whenever you feel ready. Ne, sozusagen. Entsprechend haben wir jetzt ja auch, wir hatten auch weltweit den ersten sozusagen Tutoring-Bot, damals noch mit GPT 2.0. Das kennt kaum jemand, wie schlecht das seinerzeit war. Damals auch nur in unseren englischsprachigen Studiengängen ausgerollt, aber mittlerweile gibt es das ja für alle. Das heißt sozusagen, die technischen, aber auch sonstigen Möglichkeiten nutzen für genau das. Ne? Wie kann ich studieren, das so passend machen, dass sie eben erfolgreich durch ihr Studium kommen, ist wahrscheinlich in der Radikalität das, was wir deutlich mehr machen. Und natürlich können private Wettbewerber das immer kopieren, so ist ja die Welt, ne? Man muss halt besser sein. Das gilt für jedes Unternehmen und es konsequenter betreiben und damit natürlich auch, und es ist vielleicht die dritte Komponente, gut sein im Antizipieren, wo geht das denn weiterhin? Was braucht man in der Zukunft? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Ne? Und wie baue ich auch, also auch viel hat natürlich die Curricula. Ne? Unsere Curricula sind in Summe auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen, wir nennen das Future Readiness, sind so gestaltet, dass man die Menschen bestmöglich für diese Anforderungen von zum Morgen vorbereitet, obwohl das natürlich nicht einfach ist, weil keiner ganz genau weiß, was das denn am Ende ist. Und das in dieser Summe machen wir offensichtlich besser als unsere Wettbewerber. Staatliche Hochschulen, wenn ich das mir genau anschaue, tun sich einfach sehr schwer damit, studierendenzentriert zu agieren, weil sie sehr doch, weiß ich nicht, ne, also ohne jetzt einem staatlichen Professor, Professorin nahe zu treten, das sind ganz viele engagierte Personen, aber die gesamte Organisationsform ist da einfach sehr beharrend und es ist sehr schwer, das zu ändern. Es ist nicht nur in Deutschland so, ich kenne ja viele internationale, sozusagen, da heißt es nicht Rektor, sondern Vice President oder Vice Chancellor von Hochschulen, die einfach es nicht schaffen, Veränderungen, wo sie wissen, die wären eigentlich richtig, für ihre Studierenden durchzusetzen.
Okay, da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Ich hatte vorhin so ein bisschen vergessen, ich wollte nochmal, also ich habe zwischendurch gerechnet und 150.000 Studierende mal 2.000 Euro Semestergebühren mal 2, da komme ich auf ungefähr 500, 600 Millionen Euro Jahresumsatz. Kommt das ungefähr hin?
Das kommt ungefähr hin. Also aktuell machen wir ungefähr 600 Millionen Umsatz. Wir haben ja noch, also wir sind ja eine Gruppe, die auch in Kanada und UK aktiv ist, aber also in so einer Größenordnung sind wir.
Ja, wow, nicht schlecht. Und welche Studienfächer sind am beliebtesten? Gibt es da so klare 2, 3 Top-Studienfächer?
Also wir sind ja sehr breit, ne? Wir sind ja 250 Studienjahre geboten. Das ist, deswegen ist es nicht, ist kein ganz spitzes, ganz spitze Verteilung. Trotzdem haben wir, also wir sind mit Abstand der größte Ausbilder von Sozialarbeitern, inklusive Kindheitspädagogen. Also viele Kindergärten und soziale Einrichtungen würden ohne uns wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir haben aber auch in, weiß nicht, Fächern, also rund um Psychologie, das sind ja mehrere, das ist auch Wirtschaftspsychologie, Kommunikationspsychologie, gibt es einfach ein sehr großes Interesse. Aber wir haben auch klassische BWL-Studiengänge, die natürlich auch interessant sind. Und wir haben auch das mit Abstand größte Tech-Portfolio, das auch in Summe am stärksten wächst. Also gerade auch AI, Tech, Data Science und Kombinationen davon mit klassischen Themen gewissermaßen, die auch sehr beliebt sind. Insofern ist es breit verteilt, am Ende weitgehend, wie sich auch draußen sozusagen die Studierendenzahlen also verteilen, zumindest an den Studiengängen, die wir anbieten dürfen. Bestimmte dürfen wir als Fachhochschule nicht anbieten und bestimmte, nur Lehramt, um es mal gesagt zu haben, dürfen wir auch nicht anbieten, was sehr, sehr traurig ist, ne, in einer Welt von Lehrermangel, aber die Regulierung ist so, wie sie ist und wir können sie auch nicht ändern.
Was glaubst du, wäre das größte Argument dafür, dass es eine gute Idee ist, dass ihr keine Lehrer ausbildet? Also was gibt's irgendwas, was der Staat vielleicht sagt, wo du sagst, ja, verstehe ich, aber man könnte auch daran arbeiten. Also gibt's da, sagst du, das ist im Grunde alles Unsinn?
Leider ja. Das ist alles Unsinn. Also ja. Es gibt auch zum Beispiel Jura. Ne? Ja. In Jura ist es möglich. Ne? Es gibt ja Lehramtsstaatsexamen. Ne? Ja. Also die Prüfung wird dann auch, ist ja auch alles in Ordnung, die wird dann halt also als Staatsexamen abgelegt, aber es gibt private Hochschulen oder Universitäten für Jura. Also mittlerweile gibt es auch duales Studium so ein bisschen, also ich bin ein Lehrerkind, ne? Meine Mutter war Lehrerin. Ich glaube zutiefst, dass das also Lehramtsstudium extrem davon profitieren würde, wenn es eher in einem dualen Format abgebildet werden würde. Und es gibt keinen guten Grund, außer die Beharrungselemente, die halt in diesen Organisationen existieren, also ich bin der Vater zweier Kinder, ne, die von Lehrermangel, also ich glaube alle Schulen, ich bin in München, ich glaube Bayern geht noch so ein bisschen, weil die nämlich einfach Lehrer aus anderen Bundesländern abwirft, auch nicht so nett, aber okay, haben genug Geld, das zu tun. Lehrermangel ist ein Riesenproblem und wir könnten Beitrag leisten. Es gibt tatsächlich kein wirkliches Argument, aber man müsste halt Regulierung ändern. Und dadurch, dass das auch noch Ländersache ist, ist das einfach eine komplexe Änderung. Wir hatten damit mal angefangen, es gibt auch ein bisschen Gespräche, aber man muss immer überlegen, welche Kriege, Kämpfe nimmt man auf. Das ist einer, wo wir jetzt sagen würden, nee, lohnt nicht. Wenn sie es ändert, freuen wir uns, aber wenn sie es nicht ändert, dann ist es halt so.
Ich finde, da Bayern ja im Länderfinanzausgleich Nettozahler ist, haben sie auch die Erlaubnis, ab und zu mal ein paar Lehrer abzuwerben. Ich finde, das ist sozusagen der Preis dafür, dass man aus Bayern Geld bekommt. Finde ich fair. Okay, verstanden. Wir hatten schon ein, zwei Mal das Wort KI und ich glaube, eure KI heißt ja Synthea. Und du hattest eben schon gesagt, ChatGPT 2, das war glaube ich 2020, 2021.
Ja, 21. Also 21 haben wir angefangen. Also genau.
Ja, und da habt ihr schon, aber bevor diese große ChatGPT-Welle losging, habt ihr damit schon rumprobiert. Mhm. Das ist ja schon sehr interessant. Wo steht Synthea jetzt? Und habt ihr auch da irgendwelche Studien, Erfahrungen gemacht, dass ihr sagt, das ist wirklich toll, denn ganz, ganz lange war Digitalisierung im Bildungsmarkt wahnsinnig schwer und alles, was so in Digitalisierung in der Schule und im Unterricht und so weiter ausprobiert wurde, klappte eigentlich gar nicht so gut. Aber mit KI, glaube ich, geht vieles tatsächlich wirklich messbar besser, oder?
Also absolut. Also wir haben das auch Studien veröffentlicht. Ne? Also unsere Studierenden, so gut man das kontrollieren kann, studieren ungefähr ein Drittel schneller mit dieser Technologie. Wow. Was super ist, die ist jetzt schon ein Jahr alt.
Ja.
Wir haben also über diese Zeit extrem viel weiterentwickelt. Ne? Ich selber habe mal in dem Bereich, also sowohl meine Physikdiplomarbeit als auch meine Doktorarbeit schreiben dürfen. Deswegen habe ich das auch immer weiter verfolgt und deswegen haben wir nachher auch irgendwie frühzeitig gedacht, Mensch, das sieht so aus, als ob es funktionieren könnte. Mittlerweile nutzen 2/3 unserer Studierenden die Technologie regelmäßig. Und das ist aber auch nicht sofort so gewesen. Man muss einfach wie bei jedem Produkt sehr viel innovieren, testen, optimieren, um das auch genau wieder auf die Studierendenbedürfnisse auszurichten. Wir sind gerade dabei, einen größeren Neustart zu machen, bis dato ist das noch ein, ich sag mal, traditionelles AI-System. Wir führen jetzt gerade so ein Multi-Agenten-System ein, haben auch die ersten Ergebnisse, sehen, dass die Nutzung substanziell höher ist, was toll ist. Ne? Auch das Feedback der Studierenden sehr, sehr positiv. Ne? Sodass damit tatsächlich, wenn sich das jetzt bewahrheitet, ist noch, also ne, wir haben jetzt so die ersten 300 Studierende da als Tester, dass die das als Hauptlern- und Entwicklungstool dann benutzen würden, obwohl, und da muss man sich auch immer klar machen, da kommen wir ja her, ne, wir alle sind sozusagen sehr buchgeprägt im Lernen.
Ja.
Ne? So schon als Kind lernt man
Kapitel.
Ne? Also ich muss Bücher lesen, um zu lernen. Und wie kann man das jetzt gut in so einer AI-unterstützten Art und Weise tun? Deswegen haben wir auch unser neues Format sozusagen so entwickelt, dass das quasi multimodal ist. Das kann einfach alles darstellen, Text, Video und so weiter und auch die Interaktionen verstehen der Menschen. Und das ist schon Wahnsinn, mit welchen Möglichkeiten wir das heute schon tun können, ne, und wie man damit wirklich Lernen nochmal ganz, ganz anders gestalten, orchestrieren, unterstützen kann. Da spielt auch Motivation. Ne, wie kann man optimal Motivation in diesem langen Lernprozess, ne, also ein Bachelorstudium, 3 Jahre, ist einfach eine lange Zeit. Ne, oder bei uns auch viele noch länger, weil die Teilzeit studieren. Wie kann ich auch optimal die ganze motivationale Unterstützung jenseits des reinen Wissensvermittelns oder Kompetenzvermittelns gestalten? Auch das ist was, also wo wir rein, also jetzt einfach immer mehr rein investieren. Mhm. Und da ist diese Technologie einfach Wahnsinn.
Bei den ersten LLMs konnte man wahrscheinlich irgendwie Fragen stellen oder Vokabeln abfragen oder was auch immer oder Fragen zum Lehrplan machen oder zu einzelnen Büchern, die man irgendwie reingefüttert hat, machen. Du hattest eben das Wort Multiagentensystem verwendet. Da stelle ich mir vor, dass die KI auch andere Programme ausführen kann, dass ich zum Beispiel irgendwie sagen kann, du, stell mir mal irgendwie jetzt 10 Fragentests zusammen, hab gerade irgendwie kurze Zeit oder meld mich mal hier an oder such mir mal raus, wie viele Punkte ich noch brauche, um irgendwie zu bestehen oder sowas. Also dass das so einzelne Funktionen sind?
Also was sind da wichtige Funktionen? Wieder versuchen wir das um die Needs der Studierenden herumzubauen. Mhm. Das eine ist schon mal Onboarding. Ich muss auch als neuer Studierender, sag mal, learning how to learn. Das ist eine wesentliche Kompetenz, die Studierende entwickeln müssen. Also wie schaffe ich das? Dann eben diese motivationale Seite, wie unterstütze ich die optimal? Ist jetzt weniger so technische Funktionen, also die gibt's auch, ist aber nicht so sehr im Vordergrund. Und dann natürlich, also unterschiedliche Teile des Lernprozesses von wesentlicher Teil ist ein bisschen sokratisches Lernen, ne? Fragen stellen und dann antworten und dann durchführen, Quizzes, aber auch Prüfungsvorbereitung, also sozusagen gewissermaßen so den Lernprozess in Teile aufteilen und dann, manchmal ist es einer Agent, manchmal ist es mehrere Agenten pro Funktion, je nachdem wie komplex es ist. Allerdings, was wir jetzt auch machen, ist, dass man, ich sag mal, ganz simple andere Dinge tun kann. Bei uns gibt es eine große Freiheit, ne, dass ich sozusagen, also die auch die Menschen also schätzen, aber manchmal auch überfordert, ne, zum Beispiel Prüfungen einbuchen, wie ist mein Stundenplan optimal, dass er mit meinem Leben zusammenpasst, auch ganz simple administrative Dinge, ich weiß nicht, meine Kontonummer wechseln oder keine Ahnung, ne, irgendwas anderes, was ich administratives an Fragen habe, auch darüber abwickeln können. Insofern ist das schon, also die Gesamtdienstleistung Studium sich einmal anschaut, ist das eine der komplexesten B2C-Dienstleistungen, die es so gibt, ne, im Leben. Das macht man sich nicht immer von außen klar, aber es ist also 3 Jahre Vollzeit, Interaktion, gibt's ja ganz, ganz wenige andere Dienstleistungen, ne, die so eine Interaktionstiefe haben, die aber dann auch noch, ne, auch zum Beispiel Anwendungscases mit dem jeweiligen Job, ne, also das ist dadurch, dass fast alle unsere Studierenden arbeiten, wie kann ich das Studium so gestalten, nicht nur, dass ich die Prüfung schaffe, sondern dass es optimal auch im Hier und Jetzt mir in meinem Job hilft, ja, ne, auch einfach da besser zu werden. Auch das ist sozusagen einer unserer Agenten. Dafür muss ich natürlich auch genug, nicht nur diese Agentensysteme haben, sondern auch genug Wissen über den einzelnen Studierenden aufbauen und auch wieder neu analysieren. Also, ne, sozusagen ein weiterer Agent ist auch, wie kann ich denn die Interaktion so optimieren mit dir, dass es, ne, wenn ich anhand der vergangenen Interaktionen, also Lerninteraktionen, dass das für dich einfach die optimale Form hat. Sowohl,
ne, manche mögen gern ausführlich, manche mögen kurz und knapp.
Ganz genau, manche mögen es lustiger, manche mögen es ernster, ne, manche mögen öfter Tests, manche mögen mehr lesen. Genau. Ja. Also es ist einfach Wahnsinn. Also
ich mag meine AI lustig, aber auf keinen Fall lustiger als ich. Und das ist immer ein bisschen schwierig.
Echt, aber ich mag ehrlicherweise, also
nee, ich mag sachlich.
Also das ist schon wahr. Also weiß man da auch, oder einfach mal ein Comic, also Dali, also hier die neue Dali-Version. Man kann jetzt plötzlich einfach grandios lustige Comics machen. Ne? Also wenn man sich davon inspirieren lässt, was sind sehr gute Lehrende? Ne? Sehr gute Lehrende machen auch immer mal was Inspirierendes, Lustiges, ne, Anregendes. Ne? Also das muss ja nicht immer ein platter Witz sein, also da sollte vielleicht gar kein platter Witz sein, sondern einfach ein inspirierender, also witty Witz sozusagen. Ne?
Oder,
also,
und unterschätzt mal nicht die Kraft von platten Witzen, Sven. Du hattest eine Sache genannt, du hattest investieren in AI. Kannst du so eine Zahl in den Raum stellen, wo du sagst, im Grunde ist uns klar, dass wir jedes Jahr 1 Million, 21 Millionen, 101 Millionen in AI investieren müssen? Gibt es da irgendwie so einen Prozentsatz oder sowas? Oder ist das schwierig zu beziffern?
Ich habe das mal von unserem CFO gelernt. Alle Unternehmen, also das Risiko to underinvest ist größer als das Risiko zu overinvest. Ne? Würde ich auch 100% unterschreiben. Wir sind aktuell in so einer Größenordnung von 10 Millionen, die wir da investieren. So, ist es richtig, ist es falsch? Ich weiß es nicht genau. Ne? Wie gesagt, ich selber glaube immer, das Risiko also zu underinvesten in dem Bereich ist größer. Gleichzeitig versuchen wir aber auch, alle unsere Mitarbeitenden, also inklusive Faculty, aber natürlich auch alle anderen, auch so zu empowern, neudeutsch, dass sie mit dieser Technologie umgehen können und auch in ihrem Hier und Jetzt einen Mehrwert leisten. Ne? Das ist ja, das ist jetzt kein Investment im dem Sinne, ne? Also jetzt in ganz dedizierten Teams, sondern ist ja eher ein Entwicklungsinvestment, das wir jetzt auch nicht so genau beziffern können. Ne? Und wie viel nutzt jetzt jeder? Wir also erfassen das auch. Also ein Riesenthema ist zum Beispiel auch AI in Engineering, also im Software Development. Ne? Das ist auch für uns ein Riesensitz. Ja. Wir werden das nicht entwickeln, sozusagen. Wir nutzen natürlich die Tools, die es da gibt. Wir nutzen jetzt Cursor. Ja. Aber versuchen das natürlich auch zu forcieren für unsere Engineering-Teams. Ne? Das ist ja sozusagen ein ganz wichtiger Enabling-Faktor, dass wir dadurch auch mehr, am Ende mehr dieser Lösungen auch gut an Mann und Frau bringen können. Also insofern... Ja. Ist das eine, wie viel investiere ich darin? Ich finde es aber nicht richtig betrachtet, sondern wie bringe ich meine gesamte Organisation dahin, KI zu nutzen? Und es gab vor kurzem ein sehr gutes, einen sehr guten offenen Brief von Tobi von Shopify, der CEO. Und auch das, also werden wir jetzt so einführen. Bis dato haben wir das immer sozusagen, AI ist eine Option, ne, für alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir werden hin zu, nee, das ist keine Option, sondern es ist einfach ein integraler Bestandteil deines täglichen Arbeitens. Und damit, also werden wir es auch in alle HR-Prozesse inkludieren, Recruitment, Bewertung und so weiter. Ne? Wie nutzt du das? Und ne, hast du da genug Kompetenzen? Und das Gleiche gilt natürlich damit auch für unsere Studierenden. Ne? Auch unsere Studierenden sollen das lernen. Ne? Deswegen nicht nur die Art, also wie sie lernen, ne, durch unsere Synthea, sondern auch das, was sie lernen, ist also super elementar. Und wir versuchen in allen unseren Modulen quasi, also ne, wir haben 1700 Module oder sowas, ne, also einzelne Kurse, also da, wo es Sinn macht, ne, auch AI als Kompetenz zu inkludieren und damit Menschen, also ne, das ist eine der wichtigen Kompetenzen für die Zukunft, ne, Future Skills sozusagen, ist, wie kann ich mit AI einen Mehrwert schaffen in der wirklichen Welt. Also weiß ich nicht, wie sehr euer Podcast jetzt hier mit AI irgendwie nachbearbeitet, vorbearbeitet, keine Ahnung, ne, generiert wird, aber macht natürlich ganz viel Sinn. Ne? Das sind grandiose Möglichkeiten. Ne? Also seit kurzem können wir unser, also dank Google Studio haben wir quasi auch die Möglichkeit, alle unsere Materialien immer mit einem coolen Podcast zu ergänzen, ne, der sich einfach inspirierend anhört und nicht für jeden, aber für viele doch ein schönes ergänzendes Format ist.
Früher war Studieren so, dass ich dann irgendwie eine Vorlesung hatte, 9 Uhr morgens bis 90 Minuten später, durfte irgendwie ein paar Minuten früher oder später da sein. Kann ich heute schon bei euch so studieren, dass ich sage, ich will meine Lernmodule immer zwischen 12 Uhr nachts und 4 Uhr morgens lernen? Oder ist das noch nicht so, sondern es gibt auch wirklich feste Zeiten, an die man sich halten muss?
Also unser Fernstudium ist völlig flexibel. Ne? Ja. Ich kann das jederzeit überall auf der Welt, ne? Tag, nachts.
Da geht es dann eher darum, dass ich sozusagen beweise, ich war da, ich habe mir das zugeguckt oder ich
kann. Nein. Also ist nicht, wir sind nur auf Outcome orientiert. Ne? Du musst natürlich nachher deine Prüfung bestehen, die ist dann auch, also wenn es nicht überwacht, dass du nicht schummeln kannst. Wir haben ja auch unterschiedliche Prüfungsformen, nicht nur klassische Prüfungen, bei uns gibt es auch mündliche Prüfungen und so weiter. Also dann, den Termin kannst du wählen, aber dann musst du natürlich da sein. Das geht dann nicht anders. Darfst auch keinen Bot schicken. Und ansonsten ist die Idee, dass du das sehr frei entscheiden und gestalten kannst. Wir bieten natürlich auch Präsenzmöglichkeiten an, die die Menschen auch nutzen. In den unterschiedlichen, also je nach Format. Also, wir haben noch ein klassisches Präsenzstudium, da ist es etwas anders. Aber der Großteil unserer Studienangebote ist so, dass diese Präsenzelemente nicht verpflichtend sind. Und weil das die Menschen auch nicht wollen. Ne? Und die Menschen dazu zu zwingen, ist irgendwie von der falschen Seite gedacht. Ne? Es ist wichtig, ich muss ein Modell schaffen, dass die Menschen erfolgreich da durchkommen. Das hat manchmal auch eine gewisse Verpflichtung, weiß ich nicht. Ne? Zum Beispiel, wir arbeiten jetzt daran, dass es so ein bisschen, also ähnlich wie ein Trainingsplan, ne? Dass halt ein Trainingsplan eine gewisse Verbindlichkeit hat, wenn ich, also ich bin jetzt kein Fitnessstudio-Geher, mache zwar viel Sport, aber nicht im Fitnessstudio, insofern habe ich jetzt auch keinen Trainingsplan in der Form, aber damit ich einfach den inneren Schweinehund überwinde, das macht schon Sinn, aber trotzdem sind erwachsene Menschen, die sollen ihr Leben selber kontrollieren und entsprechend die Freiheit haben, nur dort, wo sie halt Prüfungen ablegen müssen, müssen sie ablegen, alles andere sollten sie selber bestimmen können, so dieses optimal ihnen passt.
Verstehe. Du wirst manchmal Bildungsvisionär genannt. Gibt es vielleicht auf dieser ganzen Straße und dem Weg und jetzt auch, wenn du sagst, du möchtest eigentlich, dass es verpflichtend wird, AI auch wirklich als Tool zu nutzen. Gibt es da auch Gegenstimmen oder hast du das Gefühl, man kriegt noch viel Gegenwind oder sagst du, viele von den Leuten sagen, das ist genau der richtige Weg? Was überwiegt da?
Also natürlich gibt es sehr viel Gegenstimmen. Also ich finde ja immer, Lernen und Arbeiten zumindest für uns hängt eng miteinander zusammen. So, mhm. Wir leben in einer Welt, die schnellste Transformation, die Menschheit je gesehen hat im Moment.
Auch in deinem erlebt. Job wahrscheinlich, in der Zeit seit 2010
ist das jetzt schnellste Phase. Ich bin da unglaublich dankbar, aber was sich in den letzten 2 Jahren verändert hat, ist einfach irre, was ich in den letzten, weiß nicht, also wenn man jetzt die Releases der letzten 3 Wochen anschaut, ne, Gemini 2.5, DALL-E 3, O3, ne, es ist Wahnsinn, was das wieder für neue Möglichkeiten eröffnet. Und es ist Wahnsinn, sich zu überlegen, also wir sind auf dem Weg zur Superintelligenz. Ist es jetzt 2030, 2033, 2027, nobody knows, ne? Aber in einem überschaubaren Zeitraum, der hoffentlich in deinem und meinem Leben, also der zumindest, also ne, so ist, dass der wahrscheinlich passieren wird, ne? Im Leben meiner Kinder auf jeden Fall. Das hat so fundamentale Veränderungen für, wie wir arbeiten werden, welche Kompetenzen Menschen brauchen. So, und es hat natürlich auch heute schon immense Änderungen für sowohl wie kann man lernen, als auch was kann man lernen. Natürlich ist, wie immer, Reality strikes back. Ne? Veränderungen sind immer eine Herausforderung. Ne? Es ist eine Riesenbedrohung für viele Menschen und ich will mich da jetzt auch nicht ausnehmen. Ne? Also jeder von uns hat schon mal, oh wow, jetzt bin ich hier ersetzt. Ne? Also mein Sohn, der ist 14, der hat mich immer gefragt, Papa, was, also der ist ein sehr, sehr talentierter, irgendwie engagierter Lernender. Also, das ist ja auch ein bisschen von mir inspiriert, aber was mache ich denn später eigentlich mal? Mhm. Ne? Also, er kann auch coden, aber coden, hä, macht doch keinen Sinn, ne? Also, so. In dieser Mischung von, ich bin selbst extrem verunsichert, ne? Ich erlebe eine Veränderung, die so schnell ist, dass ich nicht mehr hinterherkomme und habe auch wirklich Angst um meinen Job, ne? Das ist ja auch legitim. Gleichzeitig sehe ich natürlich die Herausforderung von jeder neuen technischen Lösung, also jetzt auch bei uns, auch bei unserem Senior-Team, aber auch in der gesamten Organisation. Natürlich gibt es da, also Kritiker, ist also alles andere wäre ja auch falsch. Mhm. Und ja, ich bin ein sicher sehr enthusiastischer Mensch, sowohl für die Technologie als auch das, was das mit Bildung machen kann. Ist ein bisschen so wie dieses Lehrerthema, ne?
Ja.
Also change is coming, ne? Also du kannst dich da gar nicht gegen verwehren, wenn man sich, also wir sind jetzt im Hochschulbereich unterwegs, ich kenne so ein bisschen auch den Schulbereich. Es ist leider sehr, sehr traurig, wie langsam diese Veränderung in Summe stattfindet. Ne? Also das ist für uns sicher ein Vorteil als Organisation, aber wenn man mal sozusagen das gesellschaftlich anschaut, ist das einfach sehr, sehr schade. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen auf der größten Bildungskonferenz, ASUGSV heißt es, in den USA, da sind irgendwie so 10.000 Teilnehmer, da war AI all over, ne? Also überall, ne? Also das war so präsent, es gab keine Diskussion, wo das nicht stattgefunden hat. Es ist ein bisschen schockierend, wie wenig das in Deutschland reflektiert wird. Also es macht einem auch also ein bisschen Angst und Sorge.
Aber das Bildungssystem in den USA ist trotzdem nicht besser, ne?
Also, so and so, nein, natürlich,
ja,
also,
klar, es hat auch
viele, also,
Ivy Leagues.
Jedes Bildungssystem hat Vor- und Nachteile, und welches das Ideale ist, nicht einfach, mhm. Aber auch die kämpfen immens damit, dass sie bei der Veränderung nicht hinterherkommen und,
An der Hochschulausbildung in den USA kann das auch anders sein. Ich habe gerade irgendwie heute gelesen, ich glaube, es gibt, unter 80% in den USA Literatenrate, also,
was ja unfassbar. Also Bildungslevel ist natürlich auch ein Riesenthema. Ne? Ja. Also das fängt natürlich auch in Schule an und so weiter. Welche genauen Kompetenzen sind wichtig? Ja. Ne? Das, aber in Summe findet bei uns die Diskussion, wie muss es denn eigentlich genau ausschauen? Ne? Und so muss man ja eigentlich vorgehen. Ne? Also, und so machen wir es auch selber. Ne? Also wir versuchen das jetzt, also machen das andauernd, wir machen es aber jetzt gerade wieder. Wie sieht denn die beste Bildung, ich sag mal 2028, 2030 aus? Wie können wir darauf hinarbeiten? Ne? So, und das ist stark, also ne, AI-enabled, aber natürlich gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und, ne, und dann immer wieder sich, also mehr als 3 Jahre nach vorne gucken, ist sehr herausfordernd in dieser extrem schnellen Welt. Aber so, finde ich, müssen es Gesellschaften tun, ne, müssen es Organisationen tun. Das passiert nicht. Ich verstehe es auf eine gewisse Art und Weise auch, weil das so bedrohlich ist, ne, für die aktuellen Strukturen und auch in den aktuellen Strukturen ist extrem schwer umzusetzen ist. Wir sind ja eigentlich ein EdTech-Unternehmen. Ne? Wir sind Europas größtes EdTech-Unternehmen. Es ist sicher ein Luxus als Privates. Wir können das einfach. Ne? Wir dürfen da rein investieren. Ne? Wir investieren einfach unsere 10 Millionen. Also ist nicht einfach. Die muss ja auch irgendwie verdient werden, aber ist zumindest eine relativ einfache unternehmerische Entscheidung. So. Sind jetzt Hochschulen oder gar Schulen EdTech-Unternehmen? Nein, das sind sie nicht. Das sind sie auch ganz weit von entfernt. Das ist auch eine wirkliche Herausforderung. Wie gesagt, also ich war in der Bundesagentur für Arbeit, die einen riesen IT-Haushalt hat. Die technologisch da wahrscheinlich in der öffentlichen Verwaltung Vorreiter ist. Aber selbst die kämpfen wirklich mit Dingen, wo du sagst, es kann doch nicht sein. Also es darf kein Mitarbeiter der Bundesagentur offiziell ChatGPT nutzen. Das ist ein Wahnsinn. Also Wahnsinn, wo sind wir denn? Also nutzen es natürlich alle privat. Insofern ist diese Situation wirklich herausfordernd. Und wie gesagt, für uns natürlich ein Riesenwettbewerbsvorteil. Deswegen kann man sagen, es ist schön. Ich bin aber ein, sagen wir, gesellschaftlich interessierter und motivierter Mensch. Es wäre schön, wenn es Deutschland und vielleicht natürlich auch andere Länder, aber bleiben wir mal bei Deutschland, schaffen würde, hier ja einfach deutlich mutiger zu sehen, wo werden sich Arbeiten hin entwickeln, was bedeutet das für das Lernen und damit viel fundamentaler existierende Strukturen zu hinterfragen.
Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr teilweise auch viele Mathematik, Physik, vielleicht auch Chemie Studierenden habt oder Teile davon. Ich habe gerade gelesen, dass die Abbrecherquote in diesen Bereichen bei bis zu 60% liegt. Insgesamt in diesen Feldern liegen die Abbrecherquoten bei oft ungefähr 40%. Wenn man mal so ein bisschen guckt, was für Arbeiterinnen und Arbeiter braucht das Land, ist es eigentlich so schlau, dass wir allen sagen, du, also je höher deine Ausbildung, desto besser? Oder wäre es eigentlich auch fairer zu sagen, hey, gibt viele Leute, für die ist ein Studium auch einfach nichts und es wäre viel besser, die in Ausbildung zu führen, wo sie Jobs bekleiden, die wir wirklich in unserer Wirtschaft brauchen. Ist das eine Idee, die dir ab und zu auch manchmal kommt?
Also, wie gesagt, ich habe ja meine Historie der Bundesagentur, die hat sich ja sehr viel auch um Ausbildung gekümmert.
Ja.
Das deutsche Ausbildungssystem ist sicher eine Stärke von Deutschland. Es gibt es auch so fast nirgendwo auf der Welt. Insofern hat es auf jeden Fall seine Berechtigung, ist leider auch ein sehr, sehr strukturell konservatives System, wenn man sich das genau anschaut, mit auch ganz vielen Herausforderungen. Also da spielen dann auch staatliche Strukturen, die AKs, mit ihrer dezentralen Form eine Rolle. Also wie wenig Digitalisierung dort möglich ist, ist auch Wahnsinn. Also ja, es braucht natürlich diese praktischen Kompetenzen. Deswegen, also solltest du auch weiter existieren. Umgekehrt, wenn man sich die Welt anschaut, wie sich, also welche Kompetenzen man für die Zukunft braucht, das ist viel so dieses, also neues Lernen, Learning how to learn, Growth Mindset, das ist aber auch analytisches, kritisches Denken, das ist die Nutzung dieser Technologie, auch in diesen Berufen. Natürlich auch ethische Fragen, gerade an der Schnittstelle zu KI, aber auch an allen anderen Stellen. Das sind natürlich soziale, emotionale Kompetenzen. Die lerne ich in unterschiedlichen Rollen, aber gerade so dieses Learning how to learn, analytical, critical thinking, ethische Überlegungen, lerne ich tatsächlich immer noch am besten an Hochschulen. Gibt es nichts anderes? Nee, wahrscheinlich gäbe es schon was anderes, aber zumindest so das, was wir so an Lernorten kennen, ist das wahrscheinlich der Beste. Wäre es nicht viel sinnvoller, noch viel stärker über eine Verschränkung von Lernen und Arbeiten nachzudenken? Das ist ja auch das, was wir mit unserem dualen Studium und auch unserem Fernstudium machen. Auch für den Hochschulbereich, ja, das macht ganz viel Sinn. Macht es in der Zukunft noch Sinn, 3 Jahre oder gar 5 früher, wenn ich Bachelor, Master zusammen mache, an eine Hochschule zu gehen und danach auf den Arbeitsmarkt zu kommen? Nein. In einer Welt, die sich so schnell ändert, vielleicht haben wir in 5 Jahren Superintelligenz, dann, oh Gott, dann kommst du raus und was denn jetzt?
Superintelligenz ist definiert als eine AI, die schlauer ist als jeder Mensch auf der Welt.
Genau. Deswegen.
Und es gibt so eine Webseite, da hatte ich gerade im anderen Podcast irgendwie drüber gesprochen, es gibt eine Webseite, die trackt, wie viel IQ-Punkte die LLMs in so den standardisierten Tests machen würden. Und die waren im September letzten Jahres, also vor 6, 7 Monaten, waren die bei ungefähr, keine 80 IQ-Punkte, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Und jetzt sind die inzwischen viele davon, sowas, genau, 120, ja, teilweise 120. 130, O3 also ist, glaube ich, genau.
Also, und da ist ungefähr die Grenze von Hochbegabten. Ja. Ne? Also bei 130 ist die Grenze von Hochbegabten. Es gibt 2% der Bevölkerung, die ist hochbegabt. Jetzt kann man sich jeder hier in dem Podcast überlegen, gehört dazu den 2% oder nicht. Das heißt, also, so, und jetzt kann man sich noch eben, genau das, was du gesagt hast, ein halbes Jahr her. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also, so.
Das wird bald erreicht sein, genau.
Das wird bald erreicht sein. Das bedeutet natürlich, ja, diese, also praktische Tätigkeiten haben natürlich eine Relevanz. Gleichzeitig brauchen auch diese Menschen, ne, diese Kompetenzen. Deswegen, das so gegeneinander auszuspielen, finde ich gar nicht richtig. Mhm. Okay. Ganz im Gegenteil, es ist doch eigentlich eher richtig, das, was auch viele sagen, ne? Also, und es geht gar nicht mehr anders in dieser extrem schnellen Welt. Also, ne, Lifelong Learning ist ja so ein Schlagwort. Das können viele nicht mehr hören im Sinne von, also haben wir schon immer gesagt, ist aber nie passiert. Mhm. Aber das Prärogativ dafür oder die Relevanz ist nochmal viel, viel größer geworden. Und zum Beispiel in unserem Fernstudium, ein Großteil, der überwiegende Teil unserer Fernstudierenden hat vorher eine Ausbildung gemacht. Also zumindest unser Bachelor-Fernstudium, wir haben ja auch einen Master, das ist ein bisschen anders. Mhm. Was eine gute Sache ist, ne? Dann haben sie eine Ausbildung gemacht und sie wollen sich aber weiterentwickeln und denken, auch bestimmte Sachen sind für sie relevant. Und dann können sie sich auch entsprechend weiterentwickeln. Muss es immer ein Studium sein? Weiß ich nicht. Ne? Auch kann eine andere Form der Weiterbildung sein. Und damit das nicht als Gegensatz zu sehen, sondern viel wichtiger ist, dass Menschen diese Kompetenzen aufbauen, dass sie auch tatsächlich neue Dinge gut lernen, keine Angst vor Veränderungen haben und sich damit kontinuierlich neues Wissen aneignen. Das in einem nur informellen Kontext zu tun, ist schwer. Ne? Das schaffen Menschen heute nicht. Wenn wir alle mal unseren AI Education Companion haben, ne, den es dann vielleicht gibt, der dann jetzt hier auch zuhören würde in einer angemessenen Form und mir nachher sagen würde, Sven, jetzt nicht so viel Blödsinn erzählt, dann wäre das noch ein besserer Podcast gewesen. Dann ist es vielleicht anders, aber in der heutigen Form spielen diese formalen Lernkontexte eine Riesenrolle und deswegen, ich finde, man sollte das nicht gegeneinander ausspielen, sondern ganz im Gegenteil, ja, dann fängst du mit einer Ausbildung an, das wissen wenige Leute, aber rund 40% aller Abiturienten fangen heute eine Ausbildung an, das ist viel, ne? Ist auch tatsächlich gewachsen über die letzte Zeit, das ist keine schlechte Entwicklung, das sind einfach die Interessen dieser Menschen und aber wiederum, von denen machen danach rund 50% auch ein Studium, auch okay, nichts Schlechtes.
Du hattest eben erwähnt, dass wir vielleicht eine AI dabei haben, die dann später dir irgendwie ein Feedback gibt oder sowas. Ich habe gerade gestern gelesen, ein Startup mit dem Namen Cluely, also Hinweis Cluely, hat gerade $5 Millionen Funding bekommen. Und zwar ist das ein Startup, das dir beim Cheaten hilft. Das heißt, das wird unsichtbar in der Brille, im Ohr, wie auch immer, immer dir die richtigen Antworten vorflüstern für die richtige Situation. Und auf der Webseite haben sie als Beispielcase, wie man es schafft, wenn das Date nicht so gut läuft, genau die richtigen Dinge zu sagen, damit das Date irgendwie sagt, oh, das ist ja doch ein interessanter potenzieller Datingpartner. Und natürlich, dass alle Kommentare unter diesem Post waren so, oh Gott, die Erde ist am Ende oder die Menschheit ist am Ende. Wenn sowas jetzt irgendwie die nächsten Einsatzzwecke sind, dass man immer einen Flüsterer im Ohr hat, der das Beste sagt, was die höchsten Chancen hat, jetzt irgendwie einen Vorteil für dich zu bekommen. Das ist ja grausam. Ist das
ja, das ist so. Ich meine, wir sind ja zum Glück alle überwiegend integre Menschen. Ein sehr schönes Buch, Humankind, vielleicht das schönste Buch, wenn ihr es kennt. Menschen, also ich glaube zumindest, also im Grunde gut heißt es auf Deutsch, Menschen sind eigentlich im Grunde gut, glaube ich zumindest. Mhm. Nicht alle, gibt einige wenige Ausnahmen. Mhm. Hitler gehört dazu, vielleicht auch aktuelle politische Akteure gehören dazu. Ich sagen würde, nee, die sind nicht im Grunde gut, aber deswegen. Ja, das wird auch ein Tool sein, das wir regelmäßig nutzen. Das ist auch okay. Ich nutze auch Gemini, ChatGPT die ganze Zeit, ne? Also um Fragen zu beantworten. Cheat ich? Nee, ich versuche mich zu informieren. Ne? Und lohnt es sozusagen langfristig zu cheaten? Also jetzt zum Beispiel in der Schule ist ein Riesenproblem. Also ich weiß es sowohl von Studien als auch anekdotisch, jetzt meine Kinder, aber auch andere Kinder. Ja, da gibt es natürlich Kinder, die nutzen einfach ChatGPT nur noch zum Hausaufgaben machen. Ne? Und natürlich lernst du dann nichts mehr. Und natürlich ist dann auch Performance in Klausuren schlecht, ne? Wo sie es nicht nutzen können. Vielleicht so ein Tool könnten sie dann nutzen, dann kommen sie da wieder mit. Aber dann gibt es ein Katz-und-Maus-Game. Ne? Insofern, ja, jede Technologie kann natürlich fehl angewendet werden. Und dann muss man sich überlegen, welche Regulierung gibt es, um das zu vermeiden. Ne, das werden wir durch die Geschwindigkeit und die Möglichkeiten immer mehr erleben. So, wir haben auch die Herausforderungen, ne, zum Beispiel Essays. Ne, gibt also ja auch eine Prüfungsform. Ne, bei Klausuren geht es jetzt noch so einigermaßen, aber wie verhindere ich, dass Leute bei Essays schummeln? Ne? Schwierig, gibt es aber auch Möglichkeiten. Ne? Ich kann die danach Fragen zu dem Essay stellen, ne? Die irgendwie ein bisschen darüber hinausgehen. Und dann merke ich schon, hat er selber geschrieben oder nicht. Also ich kann sogar auch die Schrift, ne, Art und Weise tracken. Mhm. Ich kann die Entstehung und so weiter. Also es gibt schon Möglichkeiten. Deswegen Katz und Maus. Leute haben schon immer geschummelt. Ne? Sie werden auch in der Zukunft schummeln. Das ist also liegt in der Natur der Sache. Deswegen glaube ich, das Problem wird hierdurch nicht größer. Aber natürlich gibt es beunruhigende Anwendungen, Die finde ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so schlimm. Ich finde es jetzt viel schlimmer, Anwendungen, die, weiß ich nicht, ne, quasi die Grundfesten unserer Demokratie oder sowas. Ne? Also Meinungs-, also Fake News, ich weiß nicht was, ne, sozusagen.
Fake-Kommentare,
also, ne,
Fake-Profile.
Genau, ne, also die sozusagen in so eine Richtung gehen und wie die Menschheit sich, oder wie Demokratien sich dagegen schützen. Ne? Das ist eine riesen Herausforderung. Anderes tolles Buch, Nexus von Noah Harari. Ne, wie gehen Demokratien und autokratische Systeme im Zeitalter von AI in Zukunft damit um? Ne? Super wichtige Fragen, auf die es keine einfache Antwort gibt.
Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr ungefähr, glaube ich, 55% eurer Studierenden oder neu eingeschriebenen Studierenden sind weiblich und ungefähr 45 männlich oder sowas.
Nee, das ist bundesweit.
Bundesweit,
bei uns sind 60 weiblich, 40 männlich, also ein bisschen über Index, ja.
Und du hattest im Nebensatz gesagt, wahrscheinlich sind die Mädels ein bisschen schlauer als die Jungs. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass es auch immer wieder Hinweise darauf gibt, dass das gesamte Bildungssystem eher zum Vorteil von weiblichen Studierenden oder Schülerinnen oder sowas getiltet ist. Ist das ein Thema, das du...
Also, kleine persönliche Geschichte. Ich war ja in der Bundesagentur und damals gab es den Girls' Day. Und ich fand das irgendwie ungerecht. Und dann haben wir den Boys' Day auch eingeführt. Den gibt es auch heute noch. Mhm. Also, bildungsmäßig sind Jungen tatsächlich... Wenn man einfach die Fakten sich anschaut, sozusagen auf einem geringeren Leistungsniveau. Ne? Jungen schreiben ungefähr im Schnitt eine Abi-Note schlechter als Mädchen. Mhm. Ne? Jungen beenden die Schule ungefähr doppelt so häufig ganz ohne Abschluss, ne, wie Mädchen. Das ist so. So, woran liegt das? So wie so häufig ist es halt multikausal. Ne? Das liegt auch ein bisschen daran, dass das klassische Bildungssystem Mädchen in, also mit ihren statistisch, das ist ja nicht, aufpassen, das ist ja nicht immer, alle Mädchen sind so und alle Jungs sind so, aber ne, mit ihren Eigenschaften etwas bevorteilt gewissermaßen, der Jungen, keine Ahnung, ne, es gibt auch häufiger ADHS unter Jungs als Mädchen, so, ne, also Jungen haben einfach also andere Präferenzen im Schnitt, das ist sicher ein Thema, es hat aber auch was mit Vorbildern zu tun, ne, von Jungen, insofern ist es nicht leicht zu lösen. Und bisschen gilt das Gleiche, was ich auch zu unserem, also quasi Erfolg, auch da gilt's, Bildungsangebote so zu machen, dass sie halt den Menschen bestmöglich unterstützen. So, jetzt haben wir eine große Gruppe, nämlich Jungs. Ne? Was bedeutet das denn? Wie müsste ich denn Bildung gestalten, dass es auch für die gut geht? Keine Ahnung. Die müssen dann halt irgendwelche Minecraft Bildungsdinger haben, ne? Mein Sohn hat jetzt irgendwie einen super coolen Modpack, da muss er, also super anspruchsvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mathematisch anspruchsvoll. So, das heißt, sowas könntest du ja machen, ne? So, dass man das in so eine Richtung innoviert und natürlich damit auch die Herausforderung der Jungen angemessen adressiert. Ist ja nicht die einzige Zielgruppe, die Probleme hat, ne? Also da gibt's auch andere, ne? Je nachdem, wie man schneidet. Deswegen, ich finde diese Art über Benachteiligung zu reden, ein bisschen schade. Ich finde, man muss einfach die individuelle Person sehen. Ne? Und nicht immer einzelne Gruppen. Warum jetzt genau diese Gruppe? Ne? Sondern, und das ist auch unser Ansatz, und das ist das Tolle, was man mit KI jetzt machen kann. Du kannst halt wirklich auf das Individuum mit ihren besonderen Interessen, Herausforderungen, Problemen personalisieren, was früher nie möglich war. Ne? Und das einfach dafür nutzen, dass das bestmöglich geht. Wir haben jetzt so viel mehr Transparenz über den Lernprozess. Wie lernen denn Jungen und Mädchen vielleicht unterschiedlich? Ne? Also auch andere Zielgruppen. Ne? Wir erleben es auch mit, wir haben viele ausländische Studierende. Auch die kommen einfach aus anderen Bildungssystemen. Die haben andere Arten und Weisen zu lernen. Ne? Das bringen andere Kompetenzen mit oder ihnen fehlen bestimmte. Ne? Auch das optimal auf ihre jeweiligen Bedürfnisse auszurichten, ist einfach eine Riesenchance fürs Bildungssystem.
Wenn jetzt Koalitionsvertrag ist unterschrieben, geht irgendwie alles bald los. Wenn jetzt das neue Kabinett hier diesen Podcast hört, was wäre der eine Satz zum Thema Bildung, den du wahnsinnig gerne ihnen mal direkt ins Ohr flüstern würdest?
Angesichts der seismischen Veränderungen, die KI für diese Welt bedeutet, viel mutiger Bildung neu denken und viel radikaler umgestalten. Das wäre jetzt der Satz zu Ende, Punkt. Ich sage einen zweiten, also nur um es nochmal zu erläutern. China hat gerade KI-Ausbildung auch für Sechsjährige verpflichtend gemacht. Die machen das einfach. Ne? In unserem föderalen Bildungssystem, also ich lebe gerne in diesem Land, ne? Das ist auch, glaube ich, die bestmögliche Gesellschaft. Trotz allem muss man immer überlegen, wie kann man sozusagen diese Defizite, die demokratische Entscheidungsstrukturen und Föderalismus und so weiter mit sich bringen, in einer Welt neu überdenken, in der Geschwindigkeit eine ganz andere Rolle spielt. Ne? Wie schafft es unsere Gesellschaft, und das ist jetzt sicher ein bisschen so ein Metathema, ne? Einfach diese Veränderung schneller durch die Tür zu bringen, ne? Wo ich weiß, man müsste es tun und nicht irgendwelche Pflaster. Und wenn ich den Koalitionsvertrag gerade im Bildungsbereich lese, die Zielsetzung ist gut, ne? Also ne, Deutschland als führende KI-Nation zu etablieren. Die Maßnahmen dafür sind natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wissend, wie Bildung bei uns funktioniert, ne? Welche Rolle hat der Bund da überhaupt, was kann er überhaupt machen? Es ist leicht gesagt, gebe ich jetzt offen zu, ne? Aber so
Bildung Bundessache machen?
Ja, natürlich. Natürlich wäre das richtig. Ne? Mhm. Also Bildung den Ländern wegnehmen und zur Bundessache zu machen, damit man schneller Veränderungen hinkriegt.
Es gibt schon wenig Gründe, warum Bildung immer noch Ländersache ist. Ne? Ich habe das früher mal, glaube ich, eingeführt. Einer der Gründe war, weil die Geschichte der Bayern und die Geschichte der Schleswig-Holsteiner irgendwie unterschiedlich ist. Aber da
das wäre jetzt dann auch kein Problem, in einer Bundesverantwortung abzubilden.
Ja, aber da geht es auch
absolut langsam dann aus. Also die strukturkonservativste Organisation Deutschlands und also ich möchte keinem der handelnden Personen entgegentreten, aber ist ja die KMK. Die Kultusministerkonferenz, also als jemand, der da auch schon öfter mal irgendwie, weiß nicht, das mitverfolgt gehabt hat. Wie gesagt, es liegt nicht an den Leuten, es liegt einfach an dieser verteilten Verantwortung mit den vielen Stakeholdern und das ist dieser Zeit nicht mehr angemessen. Und also, ich sag mal, so radikal, so bold wie möglich das Bildungssystem grundsätzlich hinterfragen und, und dann gewissermaßen neu machen.
Lieber Sven, gibt es noch was du gerne erzählen wolltest, aber was ich vergessen habe zu fragen?
Eine ist ein bisschen jenseits von Bildung, hat aber auch was mit Bildung zu tun. Wir leben ja in einer Welt, in der Demokratien immens unter Druck kommen, von allen möglichen Seiten. Wir sehen das auf der anderen Seite des Atlantiks in einer Form, die wirklich beunruhigend ist, sehen es natürlich auch bei uns auch. Und das auch durch und mit Bildung. Und Bildung ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber ein Bestandteil der Lösung für alle Probleme. Sich auch klar zu machen, ne, wie kann Bildung auch hier einen Beitrag leisten, ne, dass unsere Demokratie langfristig stabil ist. Und das ist zumindest was jeder, der sich irgendwie für Bildung interessiert, aber vielleicht auch für Demokratie, ne, sich überlegen sollte und Demokratie nicht als gegeben ansehen, sondern alles zu tun, also für uns, für unsere Kinder, Demokratie zu schützen. Das ist mir zumindest ein persönlich großes Anliegen. Und ja, das hast du jetzt nicht gefragt und das sage ich jetzt nochmal dazu.
Danke, dass du es mit uns geteilt hast, Sven. Vielen Dank für das Gespräch. Das war von Anfang bis Ende für mich sehr interessant und finde es toll und auch die Aussicht einfach toll, dass vielleicht auch meine Kinder, wenn sie später mal in die höhere Ausbildung kommen, falls sie in die höhere Ausbildung wollen, dass es inzwischen individueller zugeht. Es ist toll zu hören, wie viel besser das Lernen geht, wenn man individuelle Hilfe hat, die man jetzt irgendwie skaliert über KI lösen kann. Das finde ich schon alles wahnsinnig ermutigend und wie auch du ist meine größte Sorge da auch einfach nur, sind wir schnell genug, das umzusetzen, zu supporten, Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, das ist wichtig, dass man das macht. Aber ich fand es, genau, das fand ich sehr, sehr schön. Beeindruckendes Unternehmen, beeindruckender Konzern, den du da führst. Euch viel Erfolg und weiterhin alles Gute.
Super, danke, hat Spaß gemacht.
Euch zu Hause höre ich hoffentlich nächste Folge wieder. Und falls euch bis dahin langweilt, dann schaut mal in die Folgen rein, die schon live sind. Wir haben einige Perlen im Feed, die sich auf jeden Fall lohnen, angehört zu werden. Bis dann würde ich sagen, kommt super durch eure Woche. Liebe digitale Grüße von
Sven
und von Christoph. Ciao.
Tschüss.